Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Nach Lissabon fliegen für 35 Euro oder für 150 Euro? Naja, im Zweifelsfall nimmt man natürlich den günstigeren Flug, ne? Auch wenn man weiß, dass die Fluglinie, die diesen Flug anbietet, die Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen, die Piloten, Pilotinnen nicht fair bezahlt und der Kundenservice eigentlich gar nicht existiert. Oder, zahlt ihr vielleicht doch lieber mehr und habt dann ein gutes Gewissen?
Ich gebe lieber 20, 30 Euro mehr aus. Ich war noch nie so ein großer Fan von Billig-Airlines.
Ich würde, glaube ich, die billigeren Tickets präferieren, weil ich bin so ein Sparfuchs und mir ist das dann im Endeffekt auch egal.
Na, warum schlägt denn eigentlich der Preis so oft die Moral? Wir versuchen, diese Frage zu klären im frischen Podcast vom Update am 10. August. Ein weiteres Thema bei uns ist die Währungskrise in der Türkei. Habt ihr schon mitbekommen? Die türkische Lira schmiert ja ganz schön ab. Wir wollen erstmal wissen, was heißt das denn für den Alltag? Also merken die Menschen schon was davon?
Was sich durchaus bemerkbar macht, ist natürlich die starke Inflation, die wir schon seit längerer Zeit in der Türkei haben. Das heißt, Grundnahrungsmittel werden extrem viel teurer. Strom und Gas wurde jetzt auch angehoben. Also das Leben für die Türken wird teurer.
Karin Sens ist das, unsere Korrespondentin für die Türkei. Und die wird uns nicht nur erklären, warum sich die Lage jetzt so zugespitzt hat, sondern wir werden auch noch über die doppelten Strafzölle sprechen, die den Kurs der Lira ja weiter verschlechtern. Und auch noch mal klären, warum Präsident Erdogan eigentlich glaubt, dass das nur eine künstliche Finanzkrise sei. So nach dem Motto, alle anderen sind schuld. Außerdem geht's um Sex. Ja, der ist ja hoffentlich meistens gut. Auch bei euch. Denn den besseren Sex haben offenbar Menschen, die sehr gewissenhaft sind. Das sagt eine Studie von der Ruhr-Uni Bochum. Wie die Wissenschaftlerinnen diesen Zusammenhang herausgefunden haben, die Details bekommt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Türkei, das habt ihr schon bei uns in den Nachrichten gehört, hat eine Währungskrise. Die eigene Währung, die türkische Lira, schmiert so richtig ab, verliert immer weiter an Wert. Und das besorgt natürlich die türkische Bevölkerung und auch die Finanzmärkte, denn die Investoren ziehen ihr Geld ab aus der Türkei. Experten sprechen jetzt schon davon, dass das Land vielleicht zahlungsunfähig wird. Wir gucken uns das nochmal an, zusammen mit Karin Sens, das ist unsere Korrespondentin für die Türkei. Karin, die Lage ist ja schon ernst, das kann man so sagen. Staatspräsident Erdogan hat das Volk ja jetzt beruhigt. Er hat gesagt, dass Gott der Türkei schon helfen werde und das sei eine künstliche Finanzkrise. Andere Länder wären schuld. Was meint er denn genau damit?
Naja, also das ist diese Verschwörungstheorie, die schon seit längerer Zeit durch die Gegend geistert, wenn es um dieses Thema geht, denn die Lira ist ja schon länger auf Talfahrt. Er nennt natürlich die Länder nicht beim Namen, aber gerade heute haben wir erlebt, dass US-Präsident Trump getwittert hat, das Verhältnis zu der Türkei ist nicht so besonders gut und die Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus der Türkei werden jetzt einfach mal verdoppelt. Das heißt, die Leute, die bisher nicht an diese Verschwörungstheorie geglaubt haben, die, glaube ich, kommen tatsächlich schon so ein bisschen ins Grübeln. Denn das hat der Lira schon noch mal so einen richtigen Stoß versetzt.
Um das Ganze mal zu verdeutlichen, wie schwach die türkische Lira ist. Also 2015 hat man für 1 Euro so zwischen 2,8 und 3,1 Lira bekommen. Mittlerweile aktueller Stand sind es 7,4 Lira. Wie macht sich denn diese Entwertung des Geldes im Land bemerkbar? Merken das die Leute schon im Alltag?
Also die Lira im direkten Sinn natürlich nicht. Wer jetzt keine Euro verdient oder US-Dollar, kriegt es natürlich nicht 1:1 mit. Man kriegt ja auch als Deutscher nicht unbedingt jedes Mal den Kurs des Euro 1:1 mit. Aber was sich durchaus bemerkbar macht, ist natürlich die starke Inflation, die wir schon seit längerer Zeit in der Türkei haben. Das heißt, Grundnahrungsmittel werden extrem viel teurer, teilweise. Strom und Gas wurde jetzt auch angehoben. Also das Leben für die Türken wird teurer. Wo macht es sich dann eben doch mit der Währung bemerkbar? Bei Unternehmen, die eben international unterwegs sind, die beispielsweise Waren importieren müssen. Also Autohersteller, also die in der Automobilbranche Zulieferer sind, die aber erstmal Teile noch importieren müssen. Bauunternehmen, die Material importieren müssen. Für die steigt natürlich diese Import jetzt auf horrende Summen. Und Firmen, die eben auch Schulden im Ausland haben, in Dollar und in Euro, die sind natürlich jetzt explodiert, diese Schulden.
Und hatte das jetzt eigentlich auch nochmal eine direkte Auswirkung auf die Lira, als Trump eben angekündigt hat, dass er die Strafzölle verdoppeln wird?
Also die Lira hat praktisch über Nacht schon einen ziemlichen Schlag im Nacken bekommen, um das mal so zu sagen, ist schon extrem schlecht gestartet und hat dann nochmal zum Dollar 19% verloren nach dieser Ankündigung. Also man kann schon fast sagen, sagen, das war so ein bisschen der Todesstoß für die Lira heute.
Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass sich die Lage jetzt so zugespitzt hat?
Also es gibt diesen US-Pastor Andrew Brunson, der sitzt seit knapp 2 Jahren in der Türkei fest wegen Terrorvorwürfen. Die USA wollen, dass er sofort ausreisen soll und die Türkei verweigert das. Und deswegen machen die USA extremen Druck, haben also schon mal Sanktionen gegen 2 Minister, türkische Minister verhängt. Das war mir so ein symbolischer Akt. Und ich würde sagen, Trump hat heute da nochmal nachgelegt und eben jetzt richtig Druck gemacht, der sich eben nicht nur symbolisch, sondern ganz klar auch auf dem Papier ausgewirkt hat.
Die Türkei hat eine Währungskrise. Hintergründe dazu habt ihr bekommen von unserer Korrespondentin in der Türkei, Karin Sens.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein bisschen Zeit haben wir eigentlich noch, um über Liebe, Sex und Zärtlichkeit zu sprechen. 1,5 Stunden ungefähr. 20 Uhr gibt es bei uns ja immer eine Stunde Liebe in Deutschlandfunk Nova am Freitagabend. Aber so lange warten ist eigentlich blöd. Also sprechen wir am besten jetzt schon mal über Sex. Wissenschaftlerinnen von der Ruhr-Uni Bochum haben nämlich eine Studie gemacht und die besagt, je gewissenhafter wir sind, desto zufriedener sind wir auch mit unserem Sexleben. Ach ja? Dann gehen wir mal ins Detail mit unserer Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ilka Knigge. Ilka, was genau heißt denn in diesem Fall gewissenhaft? Also wie haben die Wissenschaftlerinnen das definiert?
Der Begriff wird in der Studie so verwendet wie im Big Five Persönlichkeitsmodell. Das ist ein Modell aus der Persönlichkeitspsychologie. Und zwar sagt dieses Modell, dass es 5 Hauptdimensionen der Persönlichkeit gibt. Einmal Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, also wie gesellig man ist, Verträglichkeit und Neurotizismus, also wie emotional labil oder verletzlich man ist. Wie ausgeprägt diese 5 Persönlichkeitsmerkmale bei einem sind, das kann man anhand so eines Fragebogens herausfinden. Und einen solchen Fragebogen haben auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser neuen Studie ausgefüllt. Einmal über sich selbst und dann auch noch über ihren Partner oder ihre Partnerin. Und außerdem haben die dazu noch Fragen zu ihrem Sexleben beantwortet. Und dabei haben die Forscherinnen und Forscher dann einen Zusammenhang zwischen der Gewissenhaftigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der Zufriedenheit mit dem Sexleben festgestellt.
Das heißt, es wurden also Paare ausgewählt für diese Studie?
Nur Paare. Mhm. Singles wurden nicht in die Studie aufgenommen und mitgemacht haben dann letztendlich 964 Paare, davon 98% heterosexuelle und 2% homosexuelle Paare.
Wie erklären sich die Forscherinnen und Forscher denn jetzt dieses Ergebnis? Also ich meine, das ist ja schon, naja, schon überraschend.
Die Autorinnen und Autoren der Studie erklären sich den Zusammenhang so, dass gewissenhafte Partner sich bewusst bemühen, das Sexleben in der Beziehung positiv zu gestalten. Also, dass sie vielleicht auch mal eigene Bedürfnisse zumindest für eine Zeit zurückstellen, um dann langfristig ein erfülltes Sexleben zu haben. Also vielleicht mehr auf den Partner eingehen. Und sie sollen auch zuverlässig und sorgfältig sein. Das sind Eigenschaften, die gewissenhaften Menschen nachgesagt werden. Und dann gab es noch ein auffälliges Ergebnis dieser Studie. Die heterosexuellen Frauen, deren Partner als besonders gewissenhaft eingestuft wurde, waren auch besonders zufrieden mit ihrem Sexleben. So ein Persönlichkeitstest, den kann man übrigens online machen und rausfinden, wie gewissenhaft man selbst ist. Einfach mal nach diesem Big Five-Modell suchen.
Nicht spontane, chaotische Menschen haben in Beziehung den besseren Sex, also nicht die, sondern eben gewissenhafte, durchorganisierte Menschen, sagt zumindest eine neue Studie der Ruhr-Uni in Bochum. Wie die Forscherinnen und Forscher zu ihren Ergebnissen gekommen sind, das hat euch Ilka Knigge erzählt aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland zahlt immer mehr Kindern, die im EU-Ausland leben, Kindergeld. Laut Bundesregierung gab es zuletzt einen starken Anstieg. Fast 270.000 Empfänger wurden im Juni gezählt. Das sind gut 10% mehr als noch im Dezember. Und das hat eben eine Diskussion darüber ausgelöst, ob da alles mit rechten Dingen zugeht oder ob vermehrt betrogen wird. Susanne de los Santos aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Schauen wir mal drauf auf diesen Anstieg. Woran liegt es denn, dass es mehr ausländische Kindergeldempfänger gibt?
Ja, das hat auch damit zu tun, dass seit ein paar Jahren auch für mehrere osteuropäische Länder die EU-Freizügigkeit gilt. Zum Beispiel für Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Und seitdem ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Osteuropa tatsächlich deutlich angestiegen. Von knapp 300.000 im Jahr 2015 auf etwa 4-mal so viele im vergangenen Jahr. Dazu muss man sagen, Deutschland kann diese zusätzlichen Fachkräfte auch gut gebrauchen, zum Beispiel in der Pflege. Es kommen aber auch viele Saisonarbeiter, zum Beispiel aus Polen, die auf dem Bau oder in der Gastro arbeiten. Und die zahlen hier natürlich Sozialbeiträge, bekommen aber auch Kindergeld. Und das auch, wenn die Kinder noch in der Heimat leben.
Wer regt sich denn jetzt so darüber auf? Wo stößt das besonders an?
Na, dazu gehören zum Beispiel mehrere Städte, in die eben zuletzt deutlich mehr Zuwanderer gekommen sind, wie zum Beispiel Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Der Oberbürgermeister Sören Link ist der Meinung, dass kriminelle Banden gezielt Menschen aus Osteuropa nach Deutschland bringen.
Sie bringen jedoch meist nicht ansatzweise die Voraussetzungen mit, um auf dem Arbeitsmarkt hier in Duisburg und in der Region bestehen zu können. Viele von ihnen sind längst Teil eines ausgeklügelten Systems von Schlepperbanden, das sich zum Ziel gesetzt hat, im Wesentlichen Sozialleistungen zu beziehen.
Und wie läuft das seiner Meinung nach ab?
Na, Link sagt, die Schlepper würden die Menschen in runtergekommenen Wohnungen unterbringen, ihnen zum Schein einen Job verschaffen und oft einen Teil des Kindergeldes einkassieren. In einigen Fällen sollen die Kinder nicht mal existieren, da würden den Behörden dann gefälschte Geburtsurkunden vorgelegt.
Was sagen denn dann die Behörden dazu? Gibt es so einen Betrug, also wirklich im großen Stil?
Also die Familienkassen sagen nicht flächendeckend. Aber bei Überprüfungen kam schon raus, dass es hier und da zu solchen Missbrauchsfällen kommt, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Konkrete Zahlen gibt es aber nicht. Die AfD hatte da im März mal eine Anfrage bei der Bundesregierung gestellt und da hieß es, dass dazu keine konkrete Statistik geführt wird. Man muss aber auch dazu sagen, bei dieser ganzen Diskussion geht es gerade mal um weniger als 1% des gesamten Kindergelds, das Deutschland überhaupt ins EU-Ausland überweist.
Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Diskussion?
SPD-Chefin Nahles hat für September ein Kindergeld-Spitzentreffen angekündigt. Sie will sich da mit den Oberbürgermeistern treffen, die gestiegenen Kindergeldzahlungen ins EU-Ausland als Problem ansehen. Nahles kündigte auch an, gegen Missbrauch stärker vorgehen zu wollen. Die Familienkassen haben da übrigens wohl schon konkrete Pläne. Der Spiegel berichtet nämlich, dass ab dem nächsten Jahr stärker nach Kindergeldbetrügern gefahndet wird. Es soll laut dem Bericht feste Mitarbeiter geben, die sich nur um Missbrauchsfälle kümmern.
Es gibt ja jetzt auch schon Forderungen nach einer kompletten Reform. Wie sieht's damit aus?
Ja, so eine Reform verlangt zum Beispiel der Deutsche Städtetag. Man muss dazu sagen, diese Forderung ist nicht neu, kommt aber jetzt wieder hoch. In der Diskussion ist zum Beispiel, das Kindergeld anzupassen. Und zwar an die Lebenshaltungskosten in den Ländern, in denen die Kinder leben. Zum Vergleich mal, Deutschland zahlt etwa 200 Euro Kindergeld, Bulgarien aber nur rund 20 Euro. Das anzupassen plant zum Beispiel Österreich. Die EU ist allerdings dagegen. Die Sozialkommissarin Marianne Thyssen meint, in der EU müsse gleiches Recht für alle gelten.
Everybody has to play by the rules.
Jeder hat sich an die Regeln zu halten. Es geht um unseren Markt. Und der ist kein rechtsfreier Raum, sondern muss gut organisiert sein, damit er funktioniert.
Clear rules.
Ja, laut EU müssten ansonsten ja zum Beispiel auch Rentner, die im EU-Ausland leben, andere Sätze bekommen als zum Beispiel hier in Deutschland. Und das würden viele ja auch nicht fair finden.
In Deutschland wird zurzeit über Kindergeldzahlungen für im EU-Ausland lebende Kinder diskutiert. Susanne de los Santos hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Patty hatte eine richtig beschissene Zeit auf der Highschool. Patty war nämlich dick und deshalb ist sie gemobbt worden. Dann ist ihr der Kiefer gebrochen worden von einem Obdachlosen. Sie konnte deswegen mehrere Wochen nichts essen. Und dann kommt diese Patty schlank und perfekt an die Schule zurück.
Ich konnte die frühere Dicke sein, die zur Streberin wurde. Oder zur Sportlerin. Oder zur Prinzessin. Nein, ich will mich lieber rächen.
Patty ist nämlich die Hauptfigur in einer neuen Netflix-Serie, die heißt Insatiable und ist seit heute Nacht freigeschaltet. Und diese Serie hat für ordentlich Diskussionen gesorgt. Kritiker sagen, das, was da passiert, das ist Fatshaming und befördert Essstörungen. Und die Macher der Serie, die sagen, nee. Das ist totaler Quatsch. Wir gehen einfach mit sehr viel Humor ans Thema Fatshaming ran. Naja, dann sprechen wir mal drüber. Und zwar mit Jonelle. Sie bloggt unter anderem auch über Fatshaming. Schönen guten Abend, Jonelle.
Ja, hallo, guten Abend.
Jonelle, wenn du diese Story jetzt hörst, mal so ganz kurz zusammengefasst, worum es in Sageable geht, guckst du dir das an oder hast du eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr?
Nee, also da habe ich schon kein Lust mehr. Also ich bin gar nicht mal so richtig wütend, nur ein bisschen zumindest, aber es interessiert mich tatsächlich nicht. Ich dachte mir, ach Mensch, da auf dem Thema hätten wir was Spannendes machen können, aber das wollte man offensichtlich.
Was ist denn deine Haltung generell zum Thema?
Fatshaming?
Ja, wenn du jetzt mitbekommst, also dass dieses Thema, also dicke Menschen, dass die eben ein Thema sind, dass das eine Hauptrolle spielt in einer Serie, die ja sehr, sehr viele Menschen gucken können über Netflix.
Man muss das sehr differenziert sehen. Ich glaube, es ist wichtig, das Thema Fettshaming reinzubringen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ein wichtiges Thema, diese Teenager-Zeit, die ja da dargestellt wird, in der wir alle waren oder sind in einer Situation, in der wir uns irgendwie anpassen und so einen Platz in der Gesellschaft suchen oder finden möchten. Und es geht eben ganz oft einher, damit man mit sich unzufrieden ist, warum auch immer. Und da ganz häufig ist man eben auch mit seiner Figur, gerade als Frau, unzufrieden. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, was spannenden Stoff für die Serie hätte haben sollen. Also was ich jetzt allerdings kritisiere, und finde ich halt einfach albern, ein Film, in der eine Schauspielerin ein Fettsuit tragen muss, um sozusagen ein Thema rüberzubringen, das finde ich einfach wahnsinnig affig. Das wäre vergleichbar, wie wenn sich jemand schwarz anmalt, um einen Film über Rassismus zu machen. Also wenn man jetzt tatsächlich das Thema Fettshaming ansprechen will, dann sollte man das vielleicht anfangen damit, eine tatsächlich dicke Schauspielerin auch spielen zu lassen.
Das ist richtig. Also die hat so ein Fettsuit an, diese Schauspielerin in der Serie, um das nochmal zu erklären. Das ist im Endeffekt wie so eine Art Anzug. Die kann man anziehen. Da wird das Gesicht noch so ein bisschen modelliert, damit das eben dick aussieht. Also das ist ein Kritikpunkt, den du zum Beispiel hast. Wie nimmst du denn eigentlich die Darstellung generell wahr, also von dicken Menschen in Filmen und Serien?
Ja, da musst du ja gar nicht das Serien oder Filme gucken. Es ist ja grundsätzlich so, dass einfach Dicksein oft einhergeht mit Faulsein, träge sein, ein bisschen dämlich, gemütlich, freundlich. Die Person, über die man sich lustig macht, gerade bei Frauen, die Person, mit der man eben gar keinen Geschlechtsverkehr hat, sondern die immer der beste Freund ist. Doch stimmt das bei Jungs ist ähnlich. Das ist ja so dieses Bild, was dann auch natürlich in den Serien dann wiedergespiegelt wird. Also das ist ja auch Thema sozusagen in dieser Eröffnungssequenz dieser Serie, dass sie ja darüber spricht, dass alle ihre Freundinnen sich mit Sexualität beschäftigen, aber sie eben ein anderes Loch füllt, nämlich den Mund und nicht die Vagina, was für sich schon irgendwie auch wahnsinnig blöd ist.
Man kann ja jetzt auch die Haltung einnehmen, dass das Erzählmuster, also dicke Menschen werden fertig gemacht, dünne Menschen sind attraktiv, eben nicht nur ein Erzählmuster ist, sondern dass das die Realität ist in unserer Gesellschaft und dass die Serie diesen Zustand nur wiedergibt. So wird ja auch argumentiert von Seiten der Macher aus dieser Serie. Zählt das für dich als Argument?
Es ist ja ein bisschen langweilig, wenn man jetzt irgendwie nur wiedergibt, was jetzt irgendwie die Gesellschaft zeigt. Also für mich ist tatsächlich Kunst oder Kultur ja immer auch der Punkt, an dem man irgendwie sagt, so jetzt packen wir nochmal einen interessanten Twist da rein. Natürlich kann ich irgendwie ein Abbild von der Gesellschaft machen und sagen wir alle, ja super, das zeigt jetzt eben auch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist in der Gesellschaft ja tatsächlich auch differenzierter. Also ich bin ja nun mal dick und kann diese Erfahrung so jetzt auch nicht wiedergeben. Also ich fühle mich anders als diese Teenagerin sich fühlt, was womit ja daran liegt, dass ich lange keine Teenagerin mehr bin. Aber ich habe auch damals sozusagen damit bin ich anders umgegangen, dass ich kräftiger war. Und weiß also nicht, warum jetzt sozusagen das Stereotyp jetzt als Argument dienen soll, weshalb man einen langweiligen Film machen soll. Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn oder eine langweilige Serie.
Janelle, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Meinung zur neuen Netflix-Serie Insatiable und was dicke Menschen oder wie sie ganz oft eben in Filmen oder Serien dargestellt werden. Der Vorwurf an diese neue Serie ist eben, dass dort Fettshaming betrieben wird.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Nach Feierabend noch in die Mails schauen oder mit Anrufen vom Chef rechnen, bei vielen Jobs gehört das heute dazu. Dass es eher ungesund ist, wenn man zu Hause weiterarbeitet, haben schon einige Studien gezeigt. Ein Forscherteam aus den USA sagt jetzt, selbst wenn man gar nicht arbeitet, sondern sich nur verfügbar hält, kann das schon schädlich sein. Die Forscher sagen, statt sich zu Hause zu erholen, empfinden die Mitarbeiter Angst. Und die beeinträchtige auch ihre Familienmitglieder. Aus Sicht der Forscher verwandeln sich flexible Arbeitsgrenzen so in grenzenlose Arbeit. Sie geben auch Tipps. Am wirkungsvollsten ist es demnach, wenn der Arbeitgeber seine Erwartungen an die Verfügbarkeit seiner Mitarbeiter nach Feierabend runterschraubt. Wenn das nicht möglich ist, sollte er zumindest Zeitfenster festlegen, in denen man nicht die Mails checken muss. Mitarbeiter sollten versuchen, sich vom Druck freizumachen. Zum Beispiel könnten sie das Prinzip der Achtsamkeit anwenden. In jedem Fall fordern die Forscher, dass Verfügbarkeit nach Feierabend immer in der Jobbeschreibung stehen sollte, damit Bewerber wissen, worauf sie sich einlassen. In der Landwirtschaft werden oft phosphathaltige Insektenvernichtungsmittel eingesetzt. Für Menschen und andere Landsäugetiere ist das nicht so gefährlich, weil sie ein Enzym haben, das die Pestizide im Körper abbaut. Meeressäuger haben dieses Enzym aber im Laufe der Evolution verloren. Das schreiben US-Forscher im Fachmagazin Science. Phosphathaltige Pestizide greifen die Nervenzellen an. Die Biologen fürchten deshalb, dass sie für Meeressäuger gefährlich werden könnten, wenn sie von Feldern in Flüsse oder ins Meer gespült werden. Ob die Tiere dadurch tatsächlich gefährdet sind, ist aber noch nicht klar, weil die Daten dazu fehlen. Warum die Meeresbewohner das schützende Enzym verloren haben, wissen die Forscher nicht. Sie gehen aber davon aus, dass es bei Seekühen, Walen und Delfinen dann verloren gegangen ist, als sich die Vorfahren der heutigen Arten an das Leben im Wasser angepasst haben. Den Schatz mit Textnachrichten bombardieren. Die einen finden das romantisch, die anderen fühlen sich vielleicht eher unter Druck gesetzt. US-Forscher haben untersucht, wie sich Textnachrichten auf Beziehungen auswirken. Sie haben rund 200 Menschen zwischen 18 und 29 befragt, was für Nachrichten sie ihren Partnern schicken. Dabei kam raus, dass die Paare umso zufriedener mit ihrer Beziehung waren, je ähnlicher ihre Textnachrichtengewohnheiten waren. Dabei spielte es weniger eine Rolle, ob die Nachrichten Liebesbotschaften waren oder Beschwerden über nicht abgewaschenes Geschirr. Wichtiger war der Stil und wie oft sich die Partner schrieben. In einer zweiten Studie untersuchten die Forscher Beziehungen zwischen Freunden und Verwandten. Dabei kam raus, Textnachrichten können sowohl verbinden als auch trennen. Manche der Befragten gaben an, aus rein praktischen Gründen zu texten, also um Informationen auszutauschen, andere, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Andere wiederum sagten, sie schrieben lieber SMS, anstatt direkt mit jemandem zu sprechen.
Deutschlandfunk Nova.
Der Flug nach Stockholm für 19 Euro, Flug nach Lissabon 35 Euro oder nach London oder. Ryanair bietet ja seit Jahren sehr, sehr billige Flüge an. Und dass da irgendwas auf der Strecke bleiben muss, wenn das so billig ist, das kann man sich ja denken, ne? Nicht nur beim Kundenservice wird ordentlich gespart, sondern auch die Arbeitsbedingungen sind nicht das, was man so gerne haben möchte. Und aus Sicht der Ryanair-Mitarbeiter ist das eben so schlecht, dass heute auch die deutschen Piloten streiken, 24 Stunden lang, ihr habt es schon mitbekommen. Und zwar streiken die für besseres Gehalt und natürlich auch bessere Arbeitsbedingungen. Ja, und was wird im Zweifelsfall nach dem Streik dann doch wieder gebucht? Na ganz klar, der günstigere Flug, ne? Oder würdet ihr freiwillig mehr bezahlen, wenn sich dadurch irgendwas ändert an den Arbeitsbedingungen, an der Bezahlung? Unsere Reporterin Kerstin Geilmeier hat sich heute mal diese Gewissensfrage gestellt.
Sparen beim Reisen, bei Klamotten, beim Essen? Ja gern, aber auf Kosten anderer? Es ist ein moralisches Dilemma, in dem wir da oft stecken, wenn vielleicht auch nicht alle.
Diese günstigen Tickets, ist das was dich lockt oder wo du eher sagst, nee, die Arbeitsbedingungen da sind so schlecht, dass du doch ein bisschen mehr Geld ausgibst?
Nee, in dem Fall würde ich schon sagen, günstig fliehe, ist dann in dem Moment schon besser. Ich habe halt einen Wochenendtrip gemacht, morgens hin, abends nochmal hem, für, ich glaube, 48 Euro hin und zurück und das war halt günstig. Warum soll ich 100 Euro mehr bezahlen, wenn ich es auch für 40 Euro kann?
Man hat sozusagen nichts zu verlieren. Ich denke, in dem Fall denkt man darüber gar nicht nach, weil es ist halt günstig, man will das, den schnellen Spaß und dann ist es halt immer eine gute Alternative.
Ich gebe lieber 20, 30 Euro mehr aus und fliege mit einem zum Beispiel Starlines-Flieger oder sonstiges. Ich war noch nie so ein großer Fan von Billig-Airlines.
Ich würde, glaube ich, die billigeren Tickets präferieren, weil ich bin so ein Sparfuchs und mir ist das dann im Endeffekt auch egal. Also auch wenn es halt nicht so gut ist. Ja, auch wenn man nicht unbedingt gerade so viel Geld hat, einfach um das dann auch zu haben. Und ja, auch bei Kleidung irgendwo. Ich gehe auch zu H&M und da weiß ich auch, dass die Arbeitskonditionen nicht so das Wahre sind. Aber wenn mir die Sachen gefallen, dann greife ich halt auch zu.
Ich gebe es zu, auch ich finde günstige Preise manchmal verführerisch, bis ich dann anfange nachzudenken. Und auch klar, nicht jeder kann sich zum Beispiel ein Flugticket einer normalen Airline leisten. Aber was geht da eigentlich in unserem Hirn ab, wenn wir so günstige Angebote vor der Nase haben?
Grundsätzlich geht es ja darum, dass Geld unsere Existenz sichert. Mit dem Geld sind wir in der Lage, uns eine Miete, also ein Dach über dem Kopf zu gewährleisten. Wir sind in der Lage, uns Essen zu besorgen. Also es sorgt sozusagen im weiteren Sinne dafür, dass wir überleben können. Und wenn wir also etwas sparen, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass ein bisschen mehr dadurch unser Überleben gesichert ist. Das heißt, es ist also ein elementares Bedürfnis sozusagen, was hier bedient wird.
Sagt die Hamburger Diplompsychologin Christine Geschke. Und noch etwas passiert, wenn uns billige Preise ins Gesicht springen. Die Aussicht, einen tollen Deal zu machen, aktiviert das Belohnungszentrum im Hirn und schüttet Glückshormone aus. Es ist also ganz menschlich, wenn man zugreift. Allerdings, dieses Glück erleben wir auf Kosten von anderen und das oft ganz bewusst. Wie geht das zusammen? Der Philosoph Matthias Burchardt von der Universität Köln nennt das die blinden Flecken.
Die blinden Flecken werden uns dadurch erleichtert, dass das, was an Leid und Not entsteht, immer weit weg ist oder etwas später kommt. Also die Klimakatastrophe, die hat ein bisschen Vorlauf, ja. Und die sozialen Verwerfungen, auch wenn ich jetzt irgendwelche Handys kaufe, die passieren nicht hier, sondern in den Fabriken, wo die produziert werden oder da, wo die seltenen Erden von Kindern aus der Erde gekratzt werden. Also da ist es immer relativ leicht, es auszublenden.
Aber wenn wir doch wissen, dass die Arbeitsbedingungen mancher Firmen so schlecht sind, wie können wir unser Hirn vielleicht austricksen? Ganz einfach ist das nicht. Denn ohne, dass wir es merken, läuft in unserem Kopf ein Abwägungsprozess ab, sagt Christine Geschke.
Also ist es immer so ein Abwägen, also inwieweit denke ich an mich selbst und verschaffe mir sozusagen einen privaten Vorteil oder inwieweit füge ich mich der Idee, dem Wohlergehen der Gemeinschaft, weil die wiederum mein Überleben sichert. Das ist immer eine feine Gratwanderung. Das sind intuitive Entscheidungsprozesse, die in kürzester Zeit quasi gefällt werden. Die sind gar nicht bewusst, sondern die laufen unbewusst ab.
Um uns aus diesem moralischen Dilemma zu befreien, ist empathische Fantasie für diese Missstände gefragt, meint Philosoph Matthias Burchardt. Sie lässt uns politisch und als Konsumenten aktiv werden.
Ich brauche ein bisschen Fantasie, mir vorzustellen, dass es nicht anständig kalkuliert sein kann, wenn ich für, weiß nicht, 30 Euro von A nach B fliege. Da muss ein Haken dran sein. Das weiß ich auch, wenn ich eine teure Uhr im Urlaub kaufe, weiß ich, die muss gefälscht sein. Ja? Und genauso muss ich in vielen Fällen einfach meine Naivitäten für einen Moment mal ausschalten.
Preis oder Moral? Wer schlägt wen? Antworten versucht zu finden, hat unsere Reporterin Kerstin Geilmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man in einem relativ großen Mehrfamilienhaus wohnt, also irgendwo in der Stadt, ne? Dann schafft man meistens noch so ein Hallo, Hallo. Und viel mehr kommt dann aber auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, meistens kennt man so den Nachbarn direkt unter oder über einem. Vielleicht noch den Hausmeister, wenn es überhaupt einen gibt. Das war's dann aber. Ja, die ganze Kiste klingt ein bisschen einsam und das findet auch eine Künstlergruppe aus Augsburg. Die nennen sich Utopia Toolbox und die haben sich was ausgedacht, und zwar gegen diese Einsamkeit in anonymen großen Häusern. Ein roter Punkt soll dabei helfen, die Nachbarn kennenzulernen. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das nochmal angesehen. Wie soll denn der rote Punkt dabei helfen, die Nachbarn kennenzulernen, Ilka?
Der rote Punkt, das ist so ein Sticker, den du dir an die Tür kleben kannst und damit kannst du signalisieren, dass du deine Nachbarn gerne empfängst, sagt Juliane Stiegele von Utopia Toolbox in einem Beitrag des ARD Morgenmagazins.
Also geht ganz konkret darum, die Schwelle zu senken, dass die Menschen in großen Wohneinheiten zunächst mal Kontakt miteinander aufnehmen.
Wenn du den Sticker also an der Tür hast, dann sagst du damit, hey, komm rein, lass uns mal quatschen oder einen Kaffee trinken oder sowas.
Und wo gibt's die roten Punkte? Kann ich die selber draufmalen oder was?
Die Kunstgruppe hat die Sticker bisher in Augsburg verteilt, vor allem in den Augsburger Schwabencenter-Hochhäusern. Das sind drei sehr große Hochhäuser in Augsburg. Dort haben die Sticker dann einfach an die Briefkästen geklemmt und einige Bewohner haben die auch schon angebracht und wurden sogar auch schon besucht. Und Watson.de hat berichtet, dass auch Köln und Karlsruhe schon angefragt haben, ob sie bei dieser Aktion nicht mitmachen können.
Roter Punkt an der Tür, der signalisiert, dass man offen dafür ist, seine Nachbarn kennenzulernen. Also ich frage mich gerade, braucht man dafür wirklich einen roten Punkt? Man könnte doch einfach klingeln und sagen, hier, hallo, ich habe gerade Langeweile, hast Bock zu quatschen.
Ja, aber wer macht das schon? Das ist ja auch die Frage. Hat ja, bei dir schon mal jemand geklopft und gefragt, wollen wir quatschen?
Ja, aber ich wohne nicht in so einem großen Haus.
Also bei mir hat noch niemand geklopft.
Nachbarn. Okay, ja gut. Frage ist nur, also klar, die haben jetzt gesagt, ne, ja, seitdem der rote Punkt da dran ist, haben sie ja schon Gespräche entwickelt, aber... Also ist das so der entscheidende Punkt? Ich weiß es nicht. Es ist zumindest ein Ansatz und ein Versuch, da ein bisschen mehr Leben reinzubringen. Und das an sich ist ja auch schon mal ganz schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.